Was genau haben eigentlich Querulanten, BDSM-Liebhaber, eifersüchtige Menschen oder auch Eheleute, die sich in einem Scheidungskrieg befinden, gemeinsam? Sie alle leben einen unbewussten Konflikt um Macht und Ohnmacht aus. Und was es damit auf sich hat, das wollen wir uns heute in dieser Folge einmal genauer anschauen. Ja, es geht weiter mit der Reihe der unbewussten inneren Konflikte, die wir alle im gewissen Maße in uns tragen, die unser Menschsein ausmacht. Zwei davon hatten wir schon besprochen, nämlich den Konflikt um Nähe, Distanz und den Konflikt um Geben und Nehmen und die Grundlagen dazu auch schon in einer Grundlagenfolge kennengelernt. Und heute geht es um den dritten wichtigen zentralen Konflikt. Der geht ein bisschen in eine andere Richtung, als wir es bisher kennengelernt haben. In der Fachsprache nennen wir den Konflikt Unterwerfung auf der einen Seite und Kontrolle auf der anderen Seite. Viele nennen ihn auch den Konflikt um Macht und Ohnmacht. Wir haben ja schon kennengelernt, dass es bei diesen inneren Themen immer um Gegensatzpaare geht und Ambivalenzen, die wir in unserem Leben ausbalancieren müssen, mit denen wir schon in der Kindheit unsere Erfahrungen machen. Und in der Kindheit entscheidet sich in den Erfahrungen mit den primären Bezugspersonen, wie gut wir im weiteren Leben mit diesen Ambivalenzen umgehen und wie wir sie in Beziehung zu anderen Menschen ausleben. Das Thema Macht und Ohnmacht ist ein sehr zentrales Thema auch. Wir finden das sehr, sehr häufig wieder bei Menschen in ihrem Verhalten und natürlich in den Beziehungen, die sie zu anderen Menschen eingehen, ohne dass wir das Thema so erkennen, ohne dass es uns so bewusst ist. Und deswegen lohnt es sich sehr, das zu verstehen. Also worum geht es dabei? Es geht bei diesem Konflikt um das Thema Kontrolle, wie der Name ja schon sagt, also ums Kontrollieren. Das ist auch ein zentrales Bedürfnis, das haben wir auch in der Folge zu den Bedürfnissen schon gelernt. Da habe ich ja die Bedürfnisse in so Gruppen eingeteilt, die Grundbedürfnisse, und das Grundbedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit ist ein ganz zentrales in unserem Leben. Und das ist nicht pathologisch an sich, sondern es kommt immer aufs Ausmaß an, wie wir es leben. Also es geht ums Thema Kontrolle, um das Thema auch Selbstbehauptung, ganz eng damit verbunden, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite um die Fähigkeiten auch sich anzupassen, sich auch mal unterzuordnen und sich einzufügen. Ja, also es geht um Kontrolle. Und Kontrolle ist ja ein sehr weit gefasster Begriff zunächst. Also was bedeutet das genau? Es geht zum einen um Kontrolle in Beziehungen, also um Kontrolle über andere Menschen sozusagen. Aber es geht auch um Selbstkontrolle und Kontrolle des gesamten Lebens generell. Wie ich schon gesagt habe, grundlegend ist hier das Bedürfnis nach Sicherheit damit verbunden, aber nicht nur, sondern auch das Bedürfnis nach Autonomie. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, das hatten wir doch schon in der anderen Folge, Konflikt um Autonomie, Abhängigkeit, das stimmt. Und ich habe ja schon häufig gesagt, dass diese Konflikte vielleicht gar nicht so scharf immer zu trennen sind und miteinander verbunden sind und bei Menschen das selten so ist, dass sie halt nur mit einem Thema vielleicht mehr zu kämpfen haben. Aber Autonomie ist hier mehr in dem Sinne gemeint, etwas selber zu machen, selber zu bestimmen und nicht so sehr wie beim Thema Nähe-Distanz, wo es eher um die Nähe grundsätzlich geht. Also, ich stelle zunächst erstmal wieder dar, wie das im aktiven und passiven Modus aussieht, und später kommen wir dann noch zu ein paar konkreten Beispielen aus dem Lebensalltag. Der aktive Modus im extremen, klassischen Fall, wie gesagt, das sind immer schemenhafte Darstellungen, sieht eben so aus, dass der Mensch andere Menschen dominiert, beherrscht, andere Menschen und auch die Welt und Macht ausübt. Also das Thema Macht, Dominanz ist hier das Zentrale. Das Ganze ist oft aggressiv gefärbt. Also es geht um so eine aggressive Dominanz. Diese Aggression ist dabei auch spürbar, ist sozusagen die zentrale Emotion bei diesem Thema. Und solche Menschen, die das so extrem in sich tragen und im aktiven Modus ausleben, finden sich dann sehr häufig in Machtkämpfen wieder. Denn sie müssen immer kämpfen, sie können es nicht zulassen, von anderen bestimmt zu werden. Auch bei Kleinigkeiten im Extremfall. Man muss immer Recht haben und Recht bekommen. Also das ist ganz zentral. Alles muss sich nach den eigenen Vorstellungen ausrichten. Andere Menschen haben sich dem unterzuordnen. Damit eng verbunden ist auch, dass diese Menschen häufig Selbstständigkeit, Autonomie eben und Unabhängigkeit suchen. Sie nutzen häufig auch Besitz und Geld als Mittel zur Macht. Körperlichkeit, körperliche Grenzen und Schwäche in Anführungsstrichen wird hier in diesem Modus auch ignoriert, weil man sich sonst ja dieser Schwäche und dem Körper unterwerfen müsste und sich ausgeliefert erlebt, hilflos. Wenn man krank wird, kämpft man eher gegen die Krankheit nach dem Motto, ich lasse mich nicht unterkriegen von der Krankheit. Das wäre so eine Position, die damit verbunden ist, die auch mit einer gewissen Verbissenheit dann verfolgt wird und so grundlegend positiv so eine Einstellung natürlich auch ist, kann sie auch einfach dazu führen, dass man verbissen sozusagen darin verharrt und eigene Grenzen und Schwächen nicht akzeptieren kann und dass gerade durch diese Nichtakzeptanz das Problem aufrechterhalten wird. Der Körper generell kann auch zur Machtdemonstration genutzt werden. Klassisches Beispiel wären hier durchtrainierte Körper, Bodybuilding. Das hat natürlich auch eine Überschneidung zum Thema Identität und Selbstwert. Das ist hier alles mit drin, aber es kann eben auch hier zur Machtdemonstration genutzt werden, weil ein starker Körper natürlich einfach auch so eine gewisse Ausstrahlung dann hat. Ähnlich kann es sein bei Menschen, die sehr gerne Uniformen tragen. Eine Uniform signalisiert auch immer eine Machtposition, strahlt das aus. Also im Prinzip handelt es sich bei diesem aktiven Modus in diesem Konflikt um so eine Art Dauerkampf. Also es persistiert, es herrscht dieses ständige Bedürfnis, sich zu behaupten, seine Stellung zu sichern, anderen die Dominanz zu beweisen, Grenzen zu setzen, herrscht vor, damit andere eben nicht mit mir machen, was sie wollen, nach dem Motto. Es geht darum, Jäger oder Gejagter zu sein und man möchte natürlich dann der Jäger sein in diesem Fall. Es geht auch um die Frage, bin ich oben oder bin ich unten? Hiermit sehen wir auch die Überschneidung zum Thema Selbstwert, worauf wir auch in einer späteren Folge nochmal genauer schauen werden. Also das Ganze hat auch eine stark selbstwertregulierende Funktion. Häufig finden wir dieses Thema auch so bei den Menschen, die als klassisch narzisstisch beschrieben werden. Es geht ja dabei auch um das Wissen über die eigene Wirksamkeit, also über den eigenen Einfluss, den ich habe auf die Welt und auf andere Menschen, also ums Thema Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist ein zentrales Konzept in der Psychologie und ist ganz wichtig schon bei Kindern in einem gewissen Alter, dass sie sich eben selbstwirksam erleben wollen und das auch ganz wichtig ist. Also ich kann durch mein Handeln, durch mein Tun, kann ich etwas bewirken. Ich bin kompetent in dem Sinne, ich bin autonom. Und das hängt auch wiederum eben sehr eng mit dem Selbstwertgefühl zusammen. Dieses Thema nennen wir im klassischen psychoanalytischen Sinne übrigens ein anales Thema. Das stammt noch aus der Zeit von Freud. Man ordnet es klassischerweise eben dieser kindlichen Trotzphase zu. Vielleicht kennt ihr diese Phase nach Freud unter anderem, diese anale Phase im gewissen Alter von kleinen Kindern, die dann irgendwann in die Phase kommen, dass sie ihren eigenen Willen durchsetzen, dass sie versuchen, sich gegen die Eltern zu behaupten. Das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge kurz angesprochen. Also wir hatten ja beim Thema Geben und Nehmen auch schon gesagt, das wird als klassisches orales Thema genannt. Da ging es ja eben viel darum, was nehme ich auf? Und diese klassischen oralen Störungen, in Anführungsstrichen, Essstörungen und Süchte, also alles Dinge, die durch den Mund sozusagen einverleibt oder ausverleibt werden, bei Bulimie ausverleibt werden, sind orale Themen und hier sagt man eben, ordnet man es eben dieser Phase zu, wenn das Kind auch lernt, trocken zu werden. Aber keinesfalls ist es jetzt so, dass dieses Thema eben nur auf diese Phase beschränkt wäre, überhaupt nicht. Ich will nur eben kurz sagen, dass das eben diese klassische psychoanalytische Annahme war und dass es natürlich auch einen Zusammenhang da gibt. Aber es, wie bei allen Themen, bei allen Konflikten, ist es eben, was ich ja auch schon mehrfach gesagt habe, so dieses dauerhafte und sich wiederholende Erleben und die Erfahrungen in der Kindheit, die wir machen, keinesfalls nur in einer bestimmten Phase, sondern die Ursachen von solchen Problemen liegen in sich wiederholenden Erfahrungen. Also was ich meine, da ist sozusagen schon früh das Thema in der Kindheit eigener Wille. Also es geht da wirklich um das Thema eigener Wille, sich mal durchzusetzen, ist das erlaubt? Ein anderer Hintergrund können auch im Extremfall traumatische Erfahrungen sein. Also traumatische Erfahrungen sind Erfahrungen von intensiver Ohnmacht, wie der Name des Konflikts ja auch schon sagt. Also ganz intensive Hilflosigkeit, das Gefühl ausgeliefert zu sein, also ein massiver Verlust an Kontrolle, der damit einhergeht. Okay, kommen wir jetzt zum passiven Modus. Also der passive Modus ist ein bisschen weniger spannend und ein bisschen weniger markant als der aktive und wir erkennen ihn auch nicht so leicht. Also das andere Extrem wäre eben, dass man sich unterordnet bis hin zu unterwirft unter die Vorstellungen und Wünsche anderer Menschen und unfähig ist, Nein zu sagen, sich abzugrenzen und so weiter. Das bedeutet nicht, dass man nicht auf einer unbewussten Ebene und auf einer eher passiv-aggressiven Weise durch verschiedene Mechanismen sich doch widersetzen wird in Beziehungen. Und da gibt es so verschiedene Mechanismen. Man sagt zum Beispiel klassisch am Arbeitsplatz, wenn man irgendwie Dinge herauszögert, das wäre sowas Passiv-Aggressives, um zu provozieren. Das passiert natürlich alles nicht auf einer bewussten Ebene. Mit diesem passiven Modus kann auch einhergehen, dass es natürlich eine gewisse Zufriedenheit, ja, oder es ist schlichtweg, kann es angenehm sein, wenn wir keine eigenen Entscheidungen treffen müssen, wenn wir keine Verantwortung übernehmen, wenn da jemand anders ist, der sozusagen diesen aktiven, dominanten Part hat und wir selber müssen dann keine eigene Entscheidung treffen. Wenn das eben so extrem gelebt wird, passiv, laufen wir auch Gefahr, dass wir die Meinungen von Mehrheiten oder auch Ideologien einfach unkritisch übernehmen und uns dem unterordnen und niemals aufbegehren würden sozusagen. Ja, und wo finden wir jetzt dieses Thema im Alltag und im Leben wieder? Sicherlich ist es so, dass die meisten Menschen eher passiv strukturiert sind, auch eher konfliktscheu sind. Und gerade auch hier in Deutschland sind wir auch so erzogen. Und markanter stechen natürlich diese Charaktere raus, die eben im aktiven Modus sind. Der Klassiker wäre zum Beispiel ein Mensch, der ja einfach immer wieder in Konflikten und Auseinandersetzungen ist und eben klassischerweise mit mächtigen Institutionen, also das kann alles Mögliche sein, also weiß ich nicht, Behörden oder irgendwas, gegenüber denen man sich immer so ausgeliefert erlebt und da in so einem Dauerkonflikt ist und der Klassiker wäre auch, wenn man ständig irgendwie Gerichtsprozesse führt oder so, wo es dann mehr so um dieses Thema geht, eben ja Recht zu haben. Und das ist eben das Ringen um Macht. Was ich im Intro schon kurz angesprochen habe, im sexuellen Bereich, die BDSM-Geschichte, die sadomasochistische Geschichte, ist natürlich auch auf dieses Thema 1:1 mehr oder weniger rückführbar. Man nennt das Thema in der Psychologie und Psychoanalyse auch generell die anal-sadistische bzw. sadistisch-masochistische Kollusion und meint damit eben keinesfalls nur den sexuellen Bereich. Aber wir sehen hier eben die Wortwahl, sehen wir halt eben schon die Entsprechung sozusagen zu diesem Verhalten im sexuellen Bereich bei Menschen, die das auch wirklich ja dauerhaft so leben und auch Sexualität nur so ausleben können und auch in Extremformen so leben. Man nennt das Ganze auch Herrscher-Untertan-Kollusion. Kollusion ist ein Begriff, den hatte ich schon mal erwähnt. Das bedeutet, wenn es um Beziehungen geht, in denen zwei Parts zusammenkommen, wo sich der eine jemals mehr im aktiven und der andere mehr im passiven Modus befindet und die sich verbinden und zunächst eben gut ergänzen. Das hatten wir ja auch bei den anderen Konflikten schon angesprochen. Es dann aber langfristig meistens zu Problemen führt, weil sich das Thema aufschaukelt. Da komme ich gleich nochmal zu. Und da wären wir halt eben auch schon beim zentralen Bereich, wie immer beim Bereich Beziehungen, vor allem eben Partnerschaften. Wir haben ja schon oft hier gehört, dass in romantischen Beziehungen all unsere Konfliktthemen besonders zum Tragen kommen, weil es eben die intimsten Beziehungen sind neben den Eltern-Kind-Beziehungen. Und da spielt sich alles, was wir in unserer Psyche tragen, nochmal im ganz besonderen Maße ab. Und deswegen lohnt sich das auch bei diesem Konflikt da mal hinzuschauen genauer. Viele Paare ringen unbewusst um dieses Thema eben. Im gesunden Bereich und im gesünderen Bereichen ist es so, dass wir wie bei allen Konflikten ein sowohl als auch leben können, also nicht ein entweder oder, und dass sich über die zwei Parts sozusagen ganz gut reguliert und ausgleicht. Also wir können in diesem Thema auch mal eher etwas bestimmen, wir können auch mal den Ton angeben, aber wir können auch dem anderen Entscheidungsspielraum geben und auch mal nachgeben. Nachgeben ist sowieso hier ein ganz zentrales Stichwort. Also nachgiebig sein ist auch eine Fähigkeit, die eben in diesem Thema zentral ist. Menschen in diesem krassen aktiven Modus können das nicht. Also auch mal den anderen zu seinem Willen kommen lassen, auch wenn es unbedingt nicht ganz mein Wunsch ist. Also im gesunden Maße kommt es überhaupt nicht so dazu, dass man quasi ständig um dieses Thema ringt. Im gewissen Maße ist das in allen Beziehungen Thema, aber man muss nicht ständig unbewusst darum kämpfen. Im Extremfall, in dieser Kollusion, die ich gerade angesprochen habe, wäre es so, dass sich der eine Part eben dem anderen scheinbar unterwirft und der andere dominiert und bestimmt alles. Und auf den ersten Blick wieder sozusagen ein gutes Ineinander kommen, aber dieses Zusammenspiel scheitert irgendwann. Die typische Dynamik in einem solchen Szenario ist nämlich, dass der aktive Part sich immer mehr herausnehmen wird, immer dominanter wird, umso mehr der andere sich auch unterordnet. Und die ganze Dynamik schaukelt sich halt immer mehr auf, die verstärken sich gegenseitig, wie das bei allen Konflikten, bei den inneren Konflikten der Fall ist und bei diesen extremen Auslebungen, wenn keine Balance gefunden wird. Also dieses Thema ist im Übrigen auch die häufigste Form bei Ehekonflikten und Scheidungskriegen. Und auch Eifersucht ist hier so ein Thema, was durch mehrere Faktoren erklärbar ist, aber auch wesentlich durch dieses Thema. Und da haben wir auch diesen klassischen Teufelskreis. Also bei Eifersucht Untreue ist der eine untreue, weil der andere sich eifersüchtig kontrollierend sozusagen verhält und der andere ist eifersüchtig, weil der andere untreu ist. Ja, also das ist dieser Teufelskreis und wir können, wie bei allen Konfliktthemen, können wir da auch keinen Anfang ausmachen. Also was war jetzt zuerst da, sondern diese Menschen finden sich aufgrund dieser unbewussten Themen zusammen und leben dann im ungünstigen Fall ihre unbewussten Themen so aus und das schaukelt sich immer mehr auf. Also der eine empfindet es so, ich bin eifersüchtig, weil du untreu bist oder das und das machst, was in die Richtung Untreue geht und das wiederum verstärkt natürlich untreues Verhalten bei dem anderen. Also in dem Fall, dass es schon eher im pathologischen Bereich wäre, aber keinesfalls nur, also auch in gesünderen Bereichen kann diese Dynamik so entstehen. Wie immer, wie auch bei allen anderen Konfliktthemen, die wir dann in Beziehung zu anderen Menschen so problematisch leben, ist der einzige Weg daraus, sich dessen bewusst zu werden, das zu reflektieren, die Dynamiken bewusst zu werden und aktiv gegenzusteuern. Also, um das nochmal zusammenzufassen, das Thema Macht, Ohnmacht, das Thema Unterwerfung, Kontrolle in Beziehungen, in Partnerschaften lese ich nochmal zwei, drei Sätze aus dem Buch, was ich schon mal hier erwähnt habe, von dem Jürg Willi, der sich eben mit diesen unbewussten Konflikten in romantischen Beziehungen beschäftigt hat und dieses Kollusionskonzept entwickelt hat, was auch sehr populär geworden ist. Also bei diesem Thema, bei dieser sogenannten anal-sadistischen Kollusion von zwei Menschen, geht es darum, dass der gemeinsame Widerstand der beiden sich in dieser Beziehung dagegen richtet, ihre Vorstellung, ihr Bedürfnis in Frage stellen zu lassen, dass die Beziehung auseinanderfallen würde, wenn sich beide Parts frei und autonom verhalten würden. Also hier haben wir wieder das Thema Autonomie, darum geht es im Prinzip. Beide haben die Sorge, die Angst davor, drehen sich um das Thema, wie viel Autonomie kann geschehen. Machtkämpfe, SM-Geschichten, Eifersuchts-, Untreuespiele dienen im Endeffekt beiden Partnern dazu, die gegenseitige Gebundenheit und das Aufeinanderbezogensein zu sichern. Das ist eigentlich nochmal so eine ganz gute Zusammenfassung zu dieser kurz skizzierten Dynamik in Beziehungen. Darüber hinaus würde ich ganz gerne nochmal ein Alltagsbeispiel erzählen, das ich vor kurzem mitbekommen habe von einer Bekannten von mir, einer weiblichen Bekannten, die mir das erzählt hat. Und zwar ging es da um ein Nachbarschaftskonflikt. Diese Bekannte hatte Schwierigkeiten mit einer weiblichen Nachbarin. Diese Nachbarin war wohl vor ein paar Monaten schon mal aufgefallen, dadurch, dass der Ex-Freund von meiner Bekannten, der war immer, als er zu Besuch war bei ihr, wenn er rauchen gegangen ist, vor der Tür, vor der Haustür unten, aus diesem Mehrfamilienhaus, und hatte dann diese Haustür für ein paar Minuten aufgelassen. Und diese Nachbarin kam dann raus und beschwerte sich darüber und so nicht richtig beschweren. Das war schon so ein, wie das geschildert wurde, das war mehr so ein passiv-aggressives Beschweren. Also es wurde nicht direkt kommuniziert, das stört mich, sondern gehören Sie hier auch hin, und ich habe ja Angst und ich muss ja das gucken und so weiter. Und generell war diese Nachbarin wohl auch bekannt dafür, dass sie manchmal so Zettel an die Tür unten klebte, für alle sichtbar, dass irgendwie Türen zu laut geschlossen werden. Und einfach generell sich ab und an mal beklagte und wohl auch bei anderen Nachbarn in dem Haus manchmal darüber beklagte, dass das und das nicht passt. Und meine Bekannte erzählte auch, als sie einzog, hatte sie wohl die Nachbarn schon alle eingeladen und hatte dort direkt sich über ihre vorherigen Nachbarn schon negativ geäußert, dass diese Nachbarn seien zu spießig gewesen. Also das ist auch mir auch nochmal aufgefallen, weil gerade in dem Beispiel von meiner Bekannten eben sich jetzt wiederum diese Nachbarin sehr spießig verhalten hat und es eigentlich gar nicht um das Thema spießig ging. Darum komme ich gleich drauf zu sprechen. Also die Nachbarin, meine Bekannte hatte mit der überhaupt gar nichts zu tun. Sie war nur mal vor ein paar Jahren bei diesem, als die einzog, bei diesem Kennenlerntreffen und das war's. Und sagte ab und zu, wenn sie der mal über den Weg lief, war die auch manchmal so ein bisschen missmutig, hat dann auch nicht unbedingt so gegrüßt und manchmal auch, wenn sie gegrüßt hat, dann sehr gekünstelt. Naja, und jetzt hatte meine Bekannte einen Zettel in ihrem Briefkasten, wo drauf stand, wie wär's denn mal mit Mülltrennung? Und der Zettel war nicht unterschrieben. Und sie wusste sofort, in dem kleinen Mehrfamilienhaus kannte sie auch die anderen Nachbarn. Das kann nur sie gewesen sein, zumal sie auch schon mal gehört hatte von anderen, dass das Thema Mülltrennung für diese Dame auch ein Beschwerdegrund war. Und meine Bekannte fand das so blöd, war sauer, dass dieser Zettel da lag und auch nicht mal unterschrieben. Also die Dame hatte halt auch nicht mal den Mut, mit ihrem Namen das zu unterschreiben, dass sie das stört und hat das, ja, es ist ja eher so eine kindische Art und Weise, auch die Art und Weise, wie das formuliert wird. Also sie ist nicht so der Bekannten hingegangen und sagte, so, ich würde das mal gerne thematisieren und das, ich habe damit ein Problem oder so, sondern hat das schon auf diese Art und Weise ausagiert, die eigentlich sehr unreif ist, ne? Und ja, die Bekannte hatte sich geärgert und hat ihr den Zettel einfach zerknüllt und vor ihre Wohnungstür, vor ihrer Wohnungstür hinterlassen und damit ja auch gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, dass sie in Kenntnis darüber ist, welche Nachbarin das ist. Und das wiederum muss diese Nachbarin, diese Dame, ja, in Beunruhigung gebracht haben, beziehungsweise ihren Kampfmodus noch mehr aktiviert haben. Und irgendwie einen Tag später erzählte sie, hätte sie dann erstmal mitbekommen, dass da vor der Wohnungstür von anderen Nachbarn eine Flasche Wein stand. Und das waren Nachbarn, mit denen wiederum meine Bekannte auch gut zurechtkam. Und später dann im Laufe des Tages hat sie in ihrem Arbeitszimmer gesessen und hat zwei Etagen höher mitbekommen, wie diese besagte Nachbarin sich lautstark über etwas aufgeregt hat. Und meine Bekannte wollte erst gar nicht das wissen, aber das hörte und hörte nicht auf. Und sie hat das Gefühl gehabt, dass es um das Thema ging und konnte dann nicht anders und hat dann ihre Wohnungstür geöffnet und hat dann sofort mitbekommen, was da im Flur geredet wird. Und dann hatte sich diese Dame eben lautstark bei diesen besagten Nachbarn, denen sie wohl dann sehr absichtlich den Wein hingestellt hatte, über meine Bekannte beklagt und ja, also sehr, sehr unfreundlich, geringschätzig darüber gesprochen, wie das denn sein kann, dass so eine gebildete, intelligente Frau wie meine Bekannte den Müll nicht trennt. Meine Bekannte hat spontan reagiert und hat runtergerufen, sind Sie denn nicht in der Lage, mir das ins Gesicht zu sagen? Woraufhin die Dame dann wohl das Thema gewechselt hätte. Und meine Bekannte war aufgewühlt, war ärgerlich und ist dann zu ihr gegangen, hat geklingelt. Und die Frau hat dann gar nicht erst aufgemacht, erst irgendwie, also deutlich später, hat auch gesehen, dass sie da vor der Tür steht und hat ganz klar diesen Konflikt vermeiden wollen. Diese Frau war nicht in der Lage, das von Angesicht zu Angesicht zu besprechen, hat dann aber doch die Tür aufgemacht. Es kam dann wohl zu einem kurzen Konflikt und meine Bekannte hatte sich auch positioniert und gesagt, also das geht so gar nicht und ob sie es nicht ins Gesicht sagen könnte. Und die Frau ist dann sehr ja, ausfallend geworden, hat dann auch meine Bekannte beleidigt und hat dann die Tür nach drei Sätzen vor der Nase zugeknallt, war also gar nicht in der Lage zu einer reiferen Konfliktlösung. Also das zeigte sich ja auch schon mit dem Zettel. Ja, und worauf ich hinaus will und was ich da mit diesem Beispiel eigentlich sagen will. Also so wie ich das und dann mitbekommen habe und wie mir das geschildert wurde, ist das ganz klassisch dann auch so, diese Frau in einem gewissen Maße da auch einzuschätzen. Und da geht es halt mitnichten um das Thema Müll oder mitnichten darum, dass Türen zu laut sind, sondern es geht darum, dass diese Frau bemüht ist, obwohl sie wohl die Letzte ist, die überhaupt in diesem Haus eingezogen ist, also alle anderen wohnen schon viel länger da. Sie möchte, dass das so läuft, wie sie sich das vorstellt. Und sie versucht dauerhaft durch diese Dinge, also zum einen fühlt sie sich dauerhaft angegriffen, in dem Sinne, dass ja sie das so persönlich nimmt, wenn jetzt jemand den Müll nicht richtig trennt, hat sie schon Angst, dass etwas nicht nach ihrem Willen geschieht und das darf sie nicht geschehen lassen, dass etwas nicht so läuft, wie sie es will. Da muss sie sich gegen wehren, ist aber nicht in der Lage, das so direkt zu machen. Also sie entspricht jetzt nicht unbedingt diesem klassischen aktiven Menschen, der also wirklich dann auch offen aggressiv ist und offen in Konflikte geht. Sie macht es dann hintenrum. Aber jedenfalls geht es darum, dass sie zum einen so grundsätzlich unzufrieden ist und auch in so einer gewissen Opferhaltung wieder. Also immer passiert mir sowas und unzufrieden ist. Und man kann es auch nicht recht machen. Also selbst wenn das Thema Müll beispielsweise, wenn man das sich so ihren Vorstellungen anpassen würde, dann käme halt das andere, das nächste Thema, was ja auch schon dann war, die Türen zu laut oder was auch immer. Man kann ja immer Dinge finden, die nicht perfekt laufen und Fehler bei anderen finden, wenn man möchte. Und da ging es eben ganz klar um das Thema Macht. Welche Macht kann ich hier in diesem Mehrfamilienhaus für mich beanspruchen? Natürlich jetzt ganz wichtig, dass wir solche Dynamiken verstehen können und unser Verhalten auch ein Stück weit danach ausrichten, weil es ist immer ein Unterschied, mit welchen Persönlichkeiten wir es zu tun haben, mit wem wir da interagieren. Wenn wir jetzt mit einer Person interagieren, die jetzt nicht in so einem Konflikt gefangen ist, mit einer, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, vernünftigen Person, mit der man reden kann, mit der man Konflikte vernünftig lösen kann. Aber das kann man hier nicht, weil Konfliktlösung ist bei solchen Menschen gar nicht deren Ziel. Unbewusst, ja, auf bewusster Ebene wahrscheinlich schon. Die wollen gar nicht in Frieden und in Ruhe leben, sondern die brauchen immer wieder diesen Kampf, diesen Machtkampf, dieses sich aufreiben. Und deswegen suchen sie nach Dingen. Und das muss man sich klar machen. Konfliktlösung ist mit solchen Menschen nicht möglich, solange die ihr Thema nicht bearbeiten, sich nicht bewusst werden. Und danach sollten wir dann auch ausrichten, wie wir uns am besten verhalten, sodass es uns nützt, beziehungsweise uns nicht schadet, dass wir uns nicht verstricken mit der Person in einem Konflikt. Und viele Menschen, das weiß ich, tendieren in solchen Situationen dazu zu sagen, auch weil sie selber eher konfliktscheu sind, und das ist ja auch für uns alle, ist es immer schwer. Es erfordert schon ein hohes Maß an Reife und an Selbstbewusstsein, auch in einen angemessenen Konflikt zu gehen. Also wirklich auch mal jemandem zu sagen, mir fällt immer wieder auf, wie viele erwachsene Menschen das nicht können. Jemandem zu sagen, das und das stört mich oder das und das löst bei mir das und das aus. Ich habe damit ein Problem. Wie können wir das lösen? Also auf eine ruhige, vernünftige Art. Viele Menschen trauen sich das schon nicht. Versuchen deshalb immer so in Harmonie zu sein mit anderen. Und in solchen Fällen, wenn sich jemand so dominant verhält, muss man entweder schon selber eine dominante Ader haben, um da was gegen zu sagen. Oder das eben auch bewusst machen. Die meisten Menschen sagen dann sowas wie, ach, ich ignoriere das, ich lasse mich da gar nicht drauf ein, der Klügere gibt nach. Ja, der Klügere gibt nach, aber es ist eben auch wichtig, mit welchen Menschen wir in Kontakt sind. Und in diesem Fall habe ich meiner Bekannten dazu geraten, zum einen sich überhaupt gar nicht auf das Thema Müll einzulassen, weil das ist dann auch so ein Fallstrick, dass dann die Menschen denken, es geht hier um den Inhalt und ich diskutiere jetzt über den Müll, aber darum geht es ja gar nicht. Und sich zu rechtfertigen, mal ganz abgesehen davon, dass es total übergriffig ist, zu beobachten, welche Nachbarn wann welchen Müll einwerfen oder gegebenenfalls auch den Müll zu durchwühlen, zu durchsuchen, weil die muss ja irgendwie darauf gekommen sein oder irgendwelche Nachforschungen da angestellt haben. Und wenn man sich da beginnt zu rechtfertigen, gibt man ja quasi diesem Menschen auch die Anerkennung dafür, dass es irgendwo eine Rechtfertigung ist, was da gemacht wird. Ich habe meiner Bekannten geraten, da eine ganz klare Grenze zu setzen und zu sagen, also die Frau anzusprechen und zu signalisieren im klaren, deutlichen Ton, dass lasse ich mir nicht bieten. Ich möchte das nicht. Ich setze hier eine Grenze. Ich möchte nicht, dass sie mir hinterher spionieren und ich möchte nicht, dass sie mit anderen Nachbarn hier in dieser wohl eigentlich positiven Gemeinschaft da hinter meinem Rücken über andere reden. Ich verbitte mir das, dass sie das machen. Grenzen zu setzen, und das ist ganz wichtig, weil wenn das nicht gemacht wird, dann glauben Menschen und spüren Menschen, die so strukturiert sind, dass das in Ordnung ist, was sie machen und dass sie so weitermachen. Und das ist dann, das wird sich immer mehr potenzieren. Also wenn sie keine Grenzen gesetzt bekommen, und das ist so ein bisschen paradox, weil wir tatsächlich hier dieses Bild, diese Assoziation zu diesem Bild eines ungezogenen Kindes haben, was irgendwie Grenzen gesetzt bekommen muss. Und hier sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin schon hatte, ja, mit Kindern, die anfangen, zu trotzen und so weiter, die auch gewisse haltgebende Grenzen auch benötigen. Und das ist bei, also bei solchen Themen haben wir dann eben bei erwachsenen Menschen das damit zu tun, dass sie sich im Prinzip verhalten wie Kleinkinder, die trotzen. Und wenn bei solchen Menschen keine Grenzen gesetzt werden, wenn wir dieses Thema erkennen, werden sie weitermachen und werden andere Themen finden. Also das ist immer so, was ich auch schon vorhin angesprochen habe in dem Thema Partnerschaften. Wenn der eine sich unterwirft, führt das zu einer Intensivierung der Dynamik, führt das dazu, dass das andere Verhalten im anderen Pol noch verstärkt wird. Diese Sätze, die wir dann oft hören von wegen, ja, ach, dies ist gar nicht wert, ich ignoriere, der Klügere gibt nach, sind oft sozusagen Schutzbehauptungen vor uns selbst, sind Rationalisierungen. Hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge, hier haben wir wieder den Abwehrmechanismus der Rationalisierung. Wir finden scheinbar gute Gründe, weil wir eigentlich wollen wir den Konflikt vermeiden, was ja auch nachvollziehbar ist, weil wenn wir Konflikte haben, das ist immer etwas ja Unangenehmes, es sei denn, wir sind eben streitlustig und streitsüchtig. Es gibt ja eben diese Menschen, die ich geschildert habe, die da irgendwie eine Energie noch draus ziehen. Aber für die meisten Menschen ist das was Unangenehmes und wir sind oft gehemmt da drin, uns eben selbst zu behaupten, eine gewisse gesunde Aggressivität hier in dem Fall auch walten zu lassen. Und deswegen rationalisieren wir uns das dann oft so hin. Und schlauer ist es da meiner Meinung nach, einmal den unangenehmen Weg erstmal zu gehen, kurzfristig, und sich so einem Konflikt zu stellen und eine klare Grenze zu setzen. Und dann im besten Fall auf längere Sicht Ruhe zu haben, weil die Person erkennt, ja, das ist jemand, die lässt sich das nicht so ohne weiteres gefallen. Natürlich kann es sein, dass wenn eine Person so in ihrem Machtkampf verstrickt ist, dass sie dann natürlich weiter kämpfen wird. Das ist ja auch das Klassische, das Charakteristische für diesen Modus, dass man dann versucht, eben weiter zu kämpfen. Das kann aber nicht das Argument sein oder nicht der Grund sein, es nicht versucht zu haben oder nicht zumindest einmal eine Grenze zu setzen. Das bedeutet eben dann nicht, dass man weiter in diesen Kampf einsteigt. Natürlich, wenn ich angegriffen werde und wenn es sozusagen Verhalten ist, das übergriffig ist. Das habe ich ja auch gerade geschildert. Wir haben ja auch alle so ein gesundes Gefühl dafür. Übergriffig bis hin zu Straftaten kann es ja auch werden, dass es dann eben auch ein rein justiziables Verhalten ist, aber auch im nicht strafbaren Bereich, wenn es einfach übergriffig ist, wenn unsere Grenzen da verletzt werden, dass wir uns dagegen wehren und uns positionieren, gegebenenfalls auch unter in Anspruchnahme von Hilfe von anderen Menschen oder gegebenenfalls auch, wenn nötig, juristischer Hilfe, ohne dass man sich in diesen Machtkampf verstrickt. Ja, man muss nicht automatisch in den Machtkampf gehen nach dem Motto, so jetzt, ich behaupte mich jetzt, zeige ich der, dass es nicht geht, sondern aus Selbstfürsorge und aus Selbstschutz eben eine angemessene Grenze setzen und sich gegen Grenzüberschreitungen zu wehren in dem Sinne, wie es angemessen ist. Das ist nämlich ein Unterschied, um das mal konkret zu machen mit dem Beispiel. Wenn die Nachbarin da jetzt weitermachen würde und weiter agieren würde hinterm Rücken, was weiß ich, was die alles machen würde, dann wirklich dann auch zum Beispiel beim Vermieter da was zu sagen. Es kann natürlich auch sein, dass Dinge, wenn Menschen so extrem in diesem Modus sind, dass da nie Ruhe gegeben wird, also dass sie richtige Tyrannen sind im Extremfall, dann hilft natürlich nur, sich fernzuhalten, zu ignorieren und sich fernzuhalten, wirklich in jeglicher Hinsicht. Jetzt in dem konkreten Beispiel, wenn man unter einem Dach wohnt, dann ist es vielleicht wirklich dann irgendwann auch so, der Klügere gibt nach und verlässt dann dieses Umfeld, aber das in einem Extremfall, also wenn man jetzt wirklich dann tyrannisiert wird. Aber grundsätzlich halte ich das für sinnvoll, sich da erstmal zu positionieren und eine Grenze zu setzen. Das wäre halt so nochmal auch ein konkreter Tipp, wenn wir im Alltag mit Menschen zu tun haben, wo wir eben auch merken, also da geht es eigentlich gar nicht um das eigentliche Thema, sondern da geht es um so eine Machtausübung. Und wenn ich da mich nicht erwachsen und angemessen positioniere, wird das immer so weitergehen. Also ich sollte mich da nicht unterwerfen. Und für den Anfang von solchen Konflikten als hilfreiche Methode sehen, und dann später kann man immer noch in den Modus gehen, jetzt bin ich ruhig, jetzt der Klügere gibt nach, in dem Sinne, nicht das, was nicht heißt, ich mache jetzt das, was sie will, aber ich gehe jetzt in keinen Konflikt mehr mit ihr direkt. Na, aber sinnvoll wäre schon am Anfang da eine Grenze zu setzen, anstatt zu vermeiden. Und grundsätzlich dann nochmal, um auf das grundlegende Thema zurückzukommen, also wie wir auch, wie ihr vielleicht gemerkt habt, das ganze Thema hat auch viel mit dem Thema Konfliktfähigkeit zu tun. Und wie ich ja jetzt auch schon angedeutet habe, dass es daran hapert es oft, also selbst bei Menschen, die erwachsen sind, eine angemessene Konfliktlösung zu finden. Und es ist ja ganz natürlich, dass Menschen auch unterschiedliche Wünsche haben und dass es mal Reibungen gibt. Der eine ist so, ja, der eine trennt den Müll nicht, den anderen stört das oder so, aus vernünftigen Gründen, ja. Und dann gibt es Konflikte und dann kann man im besten Fall da miteinander reden, wenn es wirklich um die Sache geht und um den Inhalt geht. Und sich dann halt auch zu trauen, das mal anzusprechen. Das ist sowieso immer die hilfreichere Lösung, als Dinge runterzuschlucken. Dann staut sich das Ganze auf und explodiert gegebenenfalls irgendwann. Also das Thema Unterwerfung, Kontrolle hat auch sehr viel damit zu tun. Wie ich ja auch am Anfang schon gesagt habe, Leid, Emotion ist sozusagen dabei auch die Aggression. Und Aggression ist ja auch etwas, was eben den Konflikt ausmacht. In dem Sinne, hoffe ich, habe ich das Thema verständlich gemacht und vielleicht findet ihr in eurem Leben den einen oder anderen Menschen, wo ihr vielleicht etwas davon wiederfindet und könnt das in Zukunft etwas besser einschätzen. Und ich sage bis zum nächsten Mal und zur nächsten Folge. Ciao, ciao.